bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Ja, hier heute bei der 47. Gazette. Und die 47. Gazette werde ich hier heute solo aufnehmen und möchte kurz vorher, bevor es hier heute mit den Filmsichtungen der Woche losgeht, mal auf ein anderes Thema eingehen. Denn am Sonntag, jetzt kommenden Sonntag, hat unser Filmpodcast Antenne Traumstadt sein zweijähriges Bestehen. Und da ist es doch mal an der Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle Hörer und Hörerinnen, die uns bisher gefolgt sind. Und danke auch an Darshonaut, der uns in den ersten 2 Jahren hier musikalisch unterstützt hat. Also die jeweiligen Formate haben ja alle ihre Erkennungsmelodie gehabt und die stammten alle von Darshonaut. Und ja, die Zeiten ändern sich für jeden, auch für Antenne Traumstadt. Und deshalb haben wir auch ein neues musikalisches Intro und Outro. Und dieses stammt diesmal von Carlos Ebelhäuser, einem Musiker und Komponisten, den der ein oder andere wahrscheinlich von der Band Blackmail oder The Damned Don't Cry kennt. Ja, und wem das gefällt, so wie es uns gefällt, ich habe es gehört und war sofort verliebt und dachte mir, das ist genau das richtige Thema, was wir hier für diesen Podcast brauchen. Und wer sich für Carlos Musik interessiert und für die Bands, in denen er dabei ist, dem sei hier das neue Album Scaryland von The Damned Don't Cry ans Herz gelegt. Da könnt ihr bei Spotify mal reinhören. Ja, von daher vielen Dank, Carlos. Wir sind sehr stolz, hier diese neue Musik präsentieren zu dürfen. Auch Dankeschön von meiner Seite hier an das Antenne Traumstadt-Team. Ich arbeite hier immer sehr, sehr gerne mit allen von euch zusammen und möchte das auch in Zukunft nicht ändern. Wir haben ja hier einige Pläne schon aufgeschrieben und konstruiert und planen fleißig für die nächsten Wochen, Monate. Und ja, ich bin gespannt, wohin uns die Reise führt. Ich führe euch jetzt gleich erstmal durch die Erstsichtungen, die ich für euch Hörer und Hörerinnen aufgearbeitet habe. Und da verbinde ich doch den ersten Film direkt auch mit einer News, denn vor ein paar Tagen ist ja hier von PlayOn angekündigt worden, dass es weitergeht mit der Mario Bava-Reihe, und zwar der 7. Beitrag. Und dieser wird Planet der Vampire. Da freue ich mich sehr drauf. Den habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ein wirklich traumhaft schöner Film, der zumindest ganz deutlich zeigt, welchen Film sich Ridley Scott, Dan O'Bannon und das ganze Team, was hinter Alien steckt, sicherlich mehr als einmal nur angeguckt hat. Ja, hier soll es aber nicht um Planet der Vampire gehen, denn hier geht es um Nebraska Jim, Ringo del Nebraska. Eine italienisch-spanische Koproduktion von 1966. Und Regie führte hier Antonio Roman, doch der ist nach 2 Tagen vom Produzenten gefeuert worden und so übernahm Mario Bava hier die Rolle. Um sich gegen Carter, dem Kopf einer Bande, durchzusetzen, bietet Nebraska Jim dem Ehepaar Hillman seine Hilfe an. Carter will nicht nur die Farm, sondern auch Kay, die Frau des Rangers. Dann wird der Sheriff der Stadt erschossen. Ja, vergleicht man diesen Film jetzt hier mit den Schönheiten, die Bava vorher und natürlich nachher geschaffen hat, ist der Film hier rein visuell eher unattraktiv. Das merkt man hier ganz klar, also schon von Anfang an hat man es hier eher mit so einem recht banalen Western zu tun, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt immer wieder kleinere Momente, die sich durchaus sehen lassen können. Also, ich sag mal, ich bin nicht so der Freund von Day for Night Shots, aber hier sieht es fast surreal aus. Also man sieht einfach den helllichten Tag und dann wurde irgendwie das Bild so ein bisschen abgedunkelt. Geht so ein bisschen auch ins Grüne. Das ist wahrscheinlich aber auch so ein bisschen der Qualität der DVD geschuldet. Ich weiß es nicht. Sieht immer ein bisschen komisch aus, aber wenn es dann wirklich mal schön wird, dann sind es so kleine Momente, die Fenster zeigen, durch die Licht geflutet wird oder sowas, wo man denken kann, ja, ist nett, ja. es ist natürlich nichts, was man jetzt mit Mario Bava direkt in Verbindung bringt. Ein Fenster und gelbes Licht. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Mehr gelbes Licht. Ein bisschen mehr Set und Dekor. Das bekommt man ja eigentlich alles nicht. Es ist halt wirklich ein recht austauschbares Filmchen hier. Und Mario Bava ist halt hier auch nur eingesprungen. Deshalb kann man dem da jetzt keinen großen Vorwurf machen. Das ist sein dritter Western. Ich weiß nicht, ob es jetzt chronologisch gesehen sein dritter ist. Er hat in seiner Karriere jedenfalls drei Stück gedreht. Auch die waren jetzt keine Granaten. Aber dieser hier, ja, hat mir dann doch am wenigsten gefallen. Das ist sicherlich auch dem Inhalt geschuldet. Da ist nicht viel zu holen. Wobei das jetzt bei Western grundsätzlich nicht immer unbedingt das Ding sein muss, dass die inhaltlich so toll sind. In der Regel hat man das ja mit einer Rachegeschichte zu tun. Das ist jetzt hier nicht ganz so, auch irgendwie, aber nicht in erster Linie. Wir haben hier Ken Clark in der Hauptrolle als Nebraska Jim. Und ich finde, der ist so mitreißend wie ein Rinnsal. Das ist das Hauptproblem, denn ich erwarte halt einfach in der Titelrolle irgendwie immer jemanden, mit dem ich auch was anfangen kann. Aber der wirkt so blass und gelangweilt und ja, er ist vielleicht in FBI ruft Istanbul besser besetzt. Da hat er nämlich mitgespielt, 1964. Oder er hat hier in Katakomben des Grauens mitgespielt. Den hatte ich ja hier vor noch nicht allzu langer Zeit mal mitgebracht, in irgendeiner Gazette. Eine frühe Roger Corman-Produktion. Ja, der weibliche Part hat mir sogar fast besser gefallen. Da, also Yvonne Bastien, die hat jetzt hier so, ja, die bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Schwung rein. Die kennt man aus Überfall auf Fort Yellowstone. Also die hat jetzt keine große Karriere hingelegt, ist auch nicht in allzu vielen Filmen dabei. Aber ja, die habe ich mir hier lieber angeguckt als Ken Clark. Stets als Widerling verlässlich gibt sich Piero Lulli hier die Ehre. Ja, den kennt man aus zum Beispiel Die toten Augen des Dr. Dracula oder aus dem wirklich herausragenden Töte Django 1967. Sehr zu empfehlen. Ja, das Stimmigste ist irgendwie hier tatsächlich Nino Oliveros Score. Der bietet zumindest alles, was man von Spaghetti-Western erwartet. Auf sehr solide Art. Trotz Mario Bava konnte mich Nebraska Jim leider nur wenig bis gar nicht beeindrucken. Zumindest solide gezimmert, aber ohne Ausstrahlung serviert, würde ich sagen. Besser, wenn auch nicht herausragend, geht es jetzt mit Das Grauen aus der Tiefe weiter. Nein, nicht die Corman-Produktion aus den 80ern, sondern der Film, der im Original It Came From Beneath the Sea heißt. Eine US-Produktion von 1955, die unter der Regie von Robert Gordon entstanden ist. Ab geht's ins Meer, wo ein U-Boot auf einen mysteriösen schwarzen Fleck stößt, der sich als riesiger Kraken herausstellt, der nichts Besseres zu tun hat, als Schiffe, Brücken und Städte anzugreifen. Klar, dass man sich diesem Schrecken nicht kommentarlos entgegenstellt. Also die Produktion ist unter der Regie von Robert Gordon entstanden. Das ist jemand, der vor allem danach in erster Linie fürs Fernsehen gearbeitet hat. Und da wurde vor allem hier eine Sache richtig gemacht. Goldrichtig, würde ich sagen. Denn Ray Harryhausen wurde ins Boot geholt, der hier die Effekte machen durfte. Und das hat Ray Harryhausen hier auch sehr ansehnlich gemacht. Und das Krakenmodell ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Wir haben diese Krake unter Wasser. Das ist sehr, ja, das sieht sehr gut aus. Und so richtig entfaltet sich die Krake dann im letzten Drittel, wenn sie dann vor der Stadt auftaucht und mit ihren Tentakeln auf Menschen schlägt, sich an Brücken hochzieht oder halt Schiffe ins Meer zieht, in den Fluss reißt. Das ist alles wirklich ganz toll. Also, das hat mir großen Spaß gemacht. Das hat mir auch viel Spaß gemacht in der kolorierten Fassung. Die habe ich mir danach nochmal angeguckt. Also auch noch angeguckt. Der Film ist ja sehr, sehr viel später koloriert worden. Also digital koloriert worden. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, in den frühen Nullerjahren. So sah es zumindest aus, als ich mal in das Making-of geschaltet habe. Aber Schwarz-Weiß ist natürlich auch schön. Ich hätte jetzt, also ich habe die Farbe jetzt nicht gebraucht, aber es ist halt ein nettes Gimmick noch nebenher. Was mich hier so ein bisschen gestört hat, ist einfach die Besetzung insgesamt. Wir haben hier Kenneth Tobey, Faith Domergue und Donald Curtis. Das sind jetzt drei Leute, die hier auftauchen. Die haben mir jetzt auch so erstmal nichts gesagt und ich fand sie alle irgendwie unsympathisch. Die bekleiden dann Rollen von Marineoffizieren, Ärzten oder Meeresbiologen. Das ist alles sehr steif und bieder. Ich hatte hier irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da mich von irgendwem mitreißen lassen kann, außer von dem Kraken. Also der ist der Einzige, der hier irgendwie so mein Herz erobern konnte. Und so ist dieser ganze Film doch ein bisschen spannungsarm und ja, ich möchte nicht sagen, langweilig inszeniert, aber er konnte mich wirklich nicht so mitreißen, wie das andere Monsterfilme jetzt getan haben. Auch aus den 50ern oder vor allem aus den 50ern. Da sind ja die Monsterfilme dann doch auch alle, oder nicht alle, aber die meisten doch sehr charmant. Aber hier, naja, es ist ein bisschen langweilig. Der Star ist ganz klar der Kraken und der Rest ist irgendwie Beiwerk. So, von daher gibt es da auch jetzt keine großartige Herzensliebe, außer halt für Ray Harryhausen. So, es bleibt schwarz-weiß und wir gehen noch weiter in die Zeit zurück. Ich habe mir Vampire der Nacht angeguckt. The Vampire Bat. Eine US-Produktion aus dem Jahre 1933, die unter der Regie von Frank R. Strayer entstanden ist. Irgendwo in Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts kommt es in einer kleinen Stadt zu Überfällen auf Menschen. Die Angst geht herum. Offensichtlich hat den Opfern irgendwer oder irgendwas das Blut entzogen. Schnell macht sich das Gerücht breit, dass es sich vermutlich um riesige Fledermäuse oder gar Vampire handelt. Vielleicht ist es aber auch nur der geistig retardierte Hermann, der immerzu Fledermäuse liebkost. Oder steckt gar Dr. von Niemann dahinter? Ja, Frank R. Strayer, den hatten wir hier schon mal in der Gazette, als ich über Condemned to Live sprach. Den hat er 2 Jahre später gedreht und ja, hat auch eine vampirische Thematik. Und der hat hier sich doch an einem recht ordentlichen Gruselfilm herangewagt, beziehungsweise er hat einen recht ordentlichen Gruselfilm abgeliefert, der sich so gar nicht groß vor Mr. Whale oder Mr. Browning verstecken muss. Also klar, das ist natürlich kein Frankenstein und auch kein Dracula, aber The Vampire Bat ist auf jeden Fall eine nette kleine Antwort, zumindest auf Dracula. Und wir haben hier auch eine prominente Besetzung. Wir haben hier einmal Faye Wray, unsere weiße Dame aus King Kong und die weiße Frau 1933. Und dann haben wir hier Melvin Douglas, den kenne ich vor allem aus Der Mieter von Roman Polanski oder aber auch aus dem wunderbaren The Changeling mit George C. Scott. Ja, ein sehr unangenehmer Typ. Also zumindest begegnet er mir immer in unangenehmen Rollen. Hier ist er noch annehmbar. Und dann haben wir hier noch Lionel Atwill. Den kennt man aus dem Zeichen des Vampirs von 1935 und den einzigartigen Dwight Fry. Ja, Dwight Fry, der ist hier nämlich unser Herrmann, der so einen leichten Dachschaden hat und einfach Fledermäusen sein Herz schenkt. Da haben wir schon mal alles richtig gemacht hier mit der Besetzung. Das macht Spaß, den Leuten zuzugucken. Das ist alles so, ja, das ist so, der könnte wirklich so in einem Durchgang durchlaufen. Also erst guckt man sich Dracula an, dann guckt man sich The Vampire Bat an und dann guckt man sich Frankenstein an und die gefühlt anderen 100 Universal Monster Horrorfilme. Da hat man immer gute Laune oder ich habe da immer gute Laune. Die tun meiner Seele immer gut, diese Filme. Inhaltlich pendelt der Film zwischen klassischem Vampirismus und medizinischer Wissenschaft hin und her. Also wir haben halt hier schon, das ist wirklich eine gute Mischung. Also wir haben halt hier einmal Lionel Atwill als den Arzt, der experimentiert hier so ein bisschen an Leuten rum und forscht. Und dann haben wir halt hier diesen Aberglauben, diese komischen, ja, paranoiden Dorfbewohner, die natürlich unseren Dwight Fry natürlich sofort als den Täter sich herauspicken. Also Opfer-Täter-Rolle steht ihm sowieso gut zu Gesicht. Ob er es denn auch wirklich ist, das erfährt der Zuschauer. Also ihr gebt auf jeden Fall alles, was man von so einem schönen alten Gruselfilm verlangt. Es gibt auch ein bisschen Humor. Es gibt die eine oder andere wirklich sehr stimmige Schwarz-Weiß-Szene, die zum Gruseln einlädt. Wir haben eine Höhle, wir haben sehr nette Stadtkulissen, sag ich mal. Also eigentlich gibt es hier gar nicht viel zu meckern. Ich war sehr begeistert, der Film geht gerade mal 60 Minuten und ist hier erstmalig auf Deutsch synchronisiert, vor kurzem bei Ostalgica erschienen. Wenn man da interessiert ist und wenn man sich das Set zulegt, dann bekommt man auch noch The Devil Bat, von dem ich in der letzten Gazette gesprochen habe. Ja, Vampire der Nacht ist ein netter Film. Punkt. Noch viel netter, und ich komme jetzt hier zu meinem Highlight der Woche, nämlich zu Das Haus der Verdammten. The House Where Evil Dwells. Eine japanische US-Koproduktion von 1982, die unter der Regie von niemand Geringerem als Kevin Connor entstand. Kevin Connor dürfte man von Caprona kennen oder auch von Motel Hell. Oder auch von Der sechste Kontinent. Ein großer Mann, wie ich finde, vor allem auf dem Sektor des fantastischen Films. Und wer hätte gedacht, dass ein Nicht-Japaner einen so schönen japanischen Geisterfilm drehen kann? Ich hätte es nicht gedacht, aber Kevin Connor hat das Gegenteil bewiesen. Ich gehe mal in die Handlung rein. Nach einer ziemlich stimmungsvollen, blutigen und für das weitere Geschehen wichtige Pre-Title-Sequenz im Japan des 19. Jahrhunderts wird die amerikanische Familie Fletcher eingeführt. Denn diese bezieht rund 100 Jahre später dieses Haus. Und ja, der Vater ist ein Schriftsteller, Ted, und der will hier seinen neuen Roman schreiben. Doch die Geister der Vergangenheit wohnen ebenfalls immer noch in diesem Haus und beginnen schnell an zu wirken. Das neue Glück der Familie steht auf wackeligen Füßen. Weniger wackelig ist tatsächlich diese Inszenierung. Also unter dem Strich ist Kevin Connor auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Film gelungen. Die Inszenierung bietet schöne Naturkulissen. Ich kenne sehr viele japanische Filme, in denen man nicht so viel Natur sieht. Denn meistens hat man da ja doch, also wenn man jetzt so in diesem J-Horror-Gefilm sich bewegt, doch mehr so, ja, so fast wie so Plattenbausiedlungen. Da fährt man vielleicht mal in den Wald, aber ja, hier ist das alles sehr viel schöner. Hier haben wir sowas Bäuerliches, sehr viel Grün. Dann haben wir hier auch sehr viele japanische Bauten. Also die Architektur, die wird hier heraus kristallisiert. Die Ausstattung ist ganz toll. Also dieses ganze Haus, was die Familie bezieht, ist sehr schön. Die Kultur wird auch sehr ansehnlich und respektvoll präsentiert. Also hier gibt es eigentlich nichts, was den Film jetzt irgendwie ins Lächerliche driften lässt. Zumindest nicht bewusst. Es gibt halt hier, und das ist vielleicht der einzige Nachteil, manchmal so ein bisschen unfreiwilligen Humor, wenn die Geister auftauchen. Da musste ich doch das ein oder andere Mal an das Spukschloss im Spessart denken, wobei die ja hier wirklich nur Böses im Schilde führen. Also es ist durchaus kein freundlicher Film oder es sind keine freundlichen Geister in diesen auch nicht freundlichen Film. Er sieht verdammt schön aus. Also die Hammer Studios, die kamen in mir hoch. Hier ist mehr Bava drin als in Nebraska Jim. Man hat hier eine wirklich tolle Atmosphäre. Die Lichtsetzung ist schön, die Farben sind schön. Der Film hat durchaus Spannung und auch die ein oder andere, ja schon fast verstörende Szene. Ich sag mal so, Stichpunkt alte Hexe. Da ist schon irgendwie ein ziemlich ekelhaftes Vibe, was da auf dem Boden sitzt. Das hat durchaus einem so ein bisschen eine Gänsehaut verpasst. Und dann haben wir hier noch einen Krabbenangriff. Da war ich am Überlegen, wo gab es denn schon mal Krabben? Und ich kam nicht so drauf. Also es gibt sicherlich bei Ray Harryhausen die ein oder andere Riesenkrabbe, aber so, das waren so halbgroße Krabben. Also Krabben in der Größe, die mir durchaus schon Angst machen würden. Und das wirkte halt so ein bisschen grotesk, als diese Riesenkrabben plötzlich in das Zimmer von einem Kind herein krabbelten. Ja, also zwischen albern und unangenehm pendelte diese Szene hin und her. So ein bisschen wie bei Fulcis Geisterstadt. Aber gut, ein Nachteil, wenn man so will, würde ich in Edward Albert sehen. Edward Albert spielt hier den Familienvater Ted Fletcher. Der ist nicht die beste Wahl. Der wirkt manchmal so ein bisschen, ja, overacted daneben. Besser hat mir da Susan George gefallen. Die sehe ich immer sehr gerne. Ist irgendwie eine Frau, der steht Angst sehr gut. Die kenne und liebe ich aus Die Fratze von 1971, The Fright. Und die kennt man natürlich auch aus Wer Gewalt sät von Sam Peckinpah aus dem Jahre 1971. Ja, und dann ist hier noch unser Doug McClure dabei, den ich seit meiner Kindheit aus, ja, Capona, das vergessene Land, kenne. Der ja auch unter der Regie von Kevin Connor entstanden ist, wie anfangs erwähnt. Abgerundet wird das Ganze von einem sehr passenden Score von Ken Throne. Auch wenn das Haus der Verdammten manchmal so ein bisschen krude wirkt, haben wir es hier eigentlich von Anfang bis zum Ende mit einem ziemlich konsequenten Geisterhorrorfilm zu tun. Also ich war danach tatsächlich so ein bisschen erstaunt. Also erstmal war ich erstaunt, dass mir dieser Film lange Zeit überhaupt nichts gesagt hat. Der ist dann irgendwann vor ein paar Jahren mal bei PDAX erschienen. Und neulich habe ich gedacht, komm, nimm ihn mal mit. Ja, also nach 39 Jahren des Bestehens ist dieser Film tatsächlich immer noch recht frisch. Ich finde diese Kombination aus japanischem und amerikanischem Film recht interessant. Das begegnet mir jetzt auch nicht so häufig im Horrorfilm. Ja, und interessant ist natürlich auch, dass hier Kevin Connor der Regisseur ist. Ein weiterer Film, den ich doch schnell in mein Herz gelassen habe. Ja, eine sehr schöne Entdeckung. Das Haus der Verdammten. Und damit verabschiede ich mich hier heute schon. Das war, wahrscheinlich ist das jetzt hier die kürzeste Gazette aller Zeiten bisher. Aber ja, es wird demnächst auch wieder eine lange Gazette geben. Und es wird demnächst natürlich auch wieder Filmbesprechungen geben. Und natürlich müsst ihr auch nicht mehr allzu lange auf eine neue Folge von Sternzeit warten. Was es jetzt genau nächste Woche Freitag gibt, weiß ich selber noch nicht. Wie aktuell immer. Deshalb verabschiede ich euch jetzt hier einfach in die Nacht, in den Tag oder wohin auch immer. Mein Name ist Björn Candidus. Bis dann. Tschüss.